Radio 1. Hörbar Rust.
Heute bleiben wir mal in der Familie sozusagen. Und es geht los mit Massive Attack, Live With Me. Lebe mit mir, live with me. Ich verspreche dir auch, dass wir jeden Samstag um 12 das Radio anmachen. Massive Attack war das. Und wer mein Gast ist, das erfahren Sie jetzt.
Hörbar Rust. Heute mit
Knut Elstermann, 55, Filmkritiker, Autor und Moderator. Knut wächst in Prenzlauer Berg auf. Es gibt viele Kinos im Osten Berlins, aber nicht ganz so viele neue Filme. Also sieht Knut ein paar davon gleich mehrmals. Eine gute Schule, um das Metier später auch aus handwerklicher Sicht beurteilen zu können. Nach einem Volontariat bei Radio DDR studiert er Journalismus in Leipzig, arbeitet in der Nachrichtenabteilung der Zeitung Neues Deutschland und schreibt für den Filmspiegel, die Kinozeitschrift der DDR. Weitere Stationen sind DT64, später Sputnik und Radio Brandenburg, wo auch die Wurzeln seiner traditionellen Kinosendung 12 Uhr mittags liegen, die er seit inzwischen 17 Jahren moderiert. Wenn Knut nicht im Kino sitzt, dreht er Dokumentationen, schreibt Bücher und Filmkritiken oder er moderiert. Und das ist auch gut so. Denn was wären wir alle ohne seine Expertisen? Herzlich willkommen, Knut Elstermann, jetzt an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Heute auf der anderen Seite, ungewohnt für dich, ne?
Das ist total ungewohnt. Sehst du lieber da, wo du sitzt.
Können wir gerne machen, wenn du dich wohler fühlst. Hallo, herzlich willkommen nochmal,
Knut. Danke für die Einladung, freue
mich sehr.
Wenn
man sich überlegt, was du alles machst und gemacht hast, dann verwundert ist, dass du die Zeit hattest, zwei Kinder zu zeugen. Unglaublich.
Ja, das war so nebenbei, hat sich so ergeben. Nein, Familie bedeutet mir total viel und auch die Kinder und meine Ehe. Ich ziehe ja ständig um und Leute denken dann immer, weil ich bin so irgendwie nicht so richtig sesshaft mit den Wohnungen, dass ich dann irgendwie auch jedes Mal eine andere Frau habe. Aber es ist immer die gleiche Frau.
Was die Leute denken, wenn du umziehst, hast du auch eine andere Frau?
Wenn ich sage, ich habe eine neue Adresse, ach so, okay, ein ganz betretenes Schweigen, dann irgendwie, das ist eine Scheidung oder so. Nein, seit über 30 Jahren immer die gleiche Frau, die immer mit mir umzieht.
Das hast du ja, also ich bin immer noch ganz erstaunt, dass Leute das assoziieren, die dich privat kennen. Irgendwie müssen sie ja darauf kommen, dass es so, nein.
Ich glaube, es ist automatisch, wenn man alle paar Jahre irgendwie schon wieder sagt, ich habe eine neue Adresse und dann denken die, oh Gott, Dramen spielen sich da ab. Nein.
Nein. Im Gegenteil.
Meine neue Wohnung ist was Schönes.
Ja. Das scheint das Rezept für eine glückliche Ehe zu sein. 30 Jahre, wer schafft das? Oft umziehen.
Vielleicht ist
sich
das,
oft umziehen und die Wohnung oft wechseln.
Das ist auch so ein Projekt, ein gemeinsames. Ne? Man muss es lange organisieren.
Genau, man muss streichen, wenn man durch ist. Kann man wieder von vorne anfangen, fährt zusammen zum Baumarkt, wenn man Zeit hat. Warum ziehst du so oft um?
Ja, ich glaube, ich habe kein Gefühl für Wohnung. Also ich sitze so drin, aber meine Frau übrigens auch. Wir sitzen drin und gucken uns am ersten Abend schon an und sagen, boah, ey, irgendwie ist es doch wieder nicht das Richtige. Ja, wir sind total begeistert und dann merken wir, es ist doch nicht so das Richtige. Ist blöd, ja, aber ist so. Stehe ich zu hören.
Hast du denn eine Vorstellung, was das Richtige sein könnte?
Na, so wie eine zweite Haut, dass man so sich wohlfühlt, dass man nicht drüber nachdenkt, dass man da irgendwie wohnt.
Und was geht dann mit dir durch oder mit dir und deiner Frau, wenn ihr Wohnungsbesichtigungen habt und ja für den Moment zu glauben scheint, es könnte eine zweite Haut werden?
Dann denken wir, das ist so schön hier und die Umgebung ist schön. Ich glaube, diesmal haben wir es richtig getroffen. Und dann so nach 2-3 Jahren muss es wieder neu organisiert werden. Ich gebe dir Bescheid, ich brauche auch wieder jemand, der vielleicht ein bisschen hilft, demnächst mal so Kisten packt.
Das habe ich ja noch nie gehört. Gut. Und du lebst jetzt oder ihr lebt jetzt in Friedrichshain und... Wo geht's denn dann jetzt demnächst hin?
Ist eine interessante Frage, wahrscheinlich etwas nördlicher, eine etwas ruhigere Gegend. Also das ist wirklich schwierig, weil Friedrichshain ist ja mein Heimatbezirk. Ich bin da geboren, dann aber aufgewachsen in Prenzlauer Berg und wir wohnen am Boxhagener Platz. Es ist an und für sich tagsüber toll und der Markt, alles ist herrlich, aber du gerade im Sommer, du kannst eben wirklich nicht mal einen Tatort gucken bei offenem Fenster. Es ist so laut oder auch nachts, du schläfst da keine Nacht mehr durch, weil irgendwie jemand gerade auf Englisch, Spanisch oder was auch immer auf dem Hof seiner Liebsten das Leben erklären muss, ganz laut. Das ist im besten Falle, wenn es nicht gerade noch eine Party ist. Also ich will auch nicht der böse alte Mann sein, aber runterrufen, shut up oder sowas. Also leide ich still vor mich hin und suche eine neue Wohnung.
Beschwerst du dich nie?
Eigentlich nicht. Nee, es ist irgendwie doof, ne? Dann sollte man lieber den offenen Kampf, das habe ich aber schon mal gemacht, dass ich mal den offenen Kampf.
Also es muss, ich will jetzt nicht gleich das Wort Kampf gewählt und offen, es gibt ja dazwischen noch so ein paar Möglichkeiten, weil natürlich möchte man nicht doof sein und man denkt auch sofort, wenn man älter ist als 25 und das tut. Ja. Jetzt bin ich so eine von denen, die ich früher immer doof fand.
Genau.
Andererseits fand ich es aber auch, glaube ich, früher schon doof, wenn ich schlafen wollte, wenn Leute dann laut waren. Und mal abgesehen von den Touristen, ich verstehe das auch sowieso nicht, dass Leute... das nicht schnallen, wenn sie durch enge Innenhöfe gehen und nachts um zwei lauthals irgendwie, noch nicht mal betrunken, manche tun sie auch noch nüchtern. Da kann man sich auch, glaube ich, echt schon mal ärgern.
Zumal ich sehe mir a priori schon aus wie jemand, der guckt, ob seine Kinder da ordentlich leben. Weil ich sehe nicht aus wie jemand, der da wohnt. Meine Kinder wohnen interessanterweise auch jeweils nur 5 Minuten entfernt.
Das habe ich nicht verstanden.
Ich sehe immer so aus, wenn ich da in Prenzlauer Berg im Friedrichshain rumlaufe, da sieht es immer so aus, als ob ich da nur zu Besuch bin. Weil alle anderen sind ja um die 30 rum, weißt du? Gucke immer auf den Balkon, schaue ich mal Leute, die älter sind. Wenn, sagen wir mal, eine ältere Dame oder mit einem Rollator, dann zählt das doppelt. Bin ich immer schon erleichtert.
Ja. Wir denken alle, du bist ein Zivilfahrender. Ja. Gut, dann musst du natürlich mehr in den Norden. Und das bedeutet, wo ganz hin?
Jetzt suche ich wieder doch tatsächlich Prenzlauer Berg, Pankow, vielleicht Weißensee, so die Ecke, weißt du? Wo ich so abends das Gefühl habe, ich habe Feierabend, ich komme nach Hause, es ist nicht die zweite Schicht, Lärm und Hektik, sowas. Also wenn jemand da irgendwie jetzt ein Angebot hat, ich bin...
Es verschiebt sich ja auch alles mehr nach oben und auch ja, aber egal. Es wird bestimmt schön.
Ich danke dir.
Und es wird bestimmt sowas wie eine, ich weiß nicht, welche Formulierung würde ich wählen? Vielleicht sowas wie eine zweite Haut.
Ja.
Euer neues Zuhause.
Ja. Hm. Das soll es sein.
Okay. Am interessantesten fand ich ja noch, dass du sagst, dass du den Tatort im Fernsehen guckst. Darauf werde ich dich später noch festnageln, weil ich dachte, du hättest gar keinen Fernseher aus Prinzip.
Natürlich.
Okay. Gut, fangen wir mal an mit dem ersten Song, den ich auch gar nicht anmoderieren kann, denn das tust du.
Das mache ich, und zwar ist das einer der ganz, ganz großen Sänger, gar nicht bekannt genug, Czesław Niemen. Also ich will ja auch Lieder spielen, die mit meiner Jugend zu tun haben, und den habe ich also schon als sehr junger Mensch total bewundert.
Er ist Pole, was ist er?
Der ist Pole, hat eine unfassbare Stimme, die uns also damals schon umgehauen hat und die dich auch gleich umhauen wird. Es gab immer die Legende, vielleicht stimmt das auch, dass Platz für den Tears, also diese Jazz-Rockband, damals ihn als Sänger haben wollte. Es gibt einen Song, den hat Marlene gecovert. Also er war schon damals auch ein großer Star, lebt er leider nicht mehr. Niemen ist übrigens die Memel, der hat sich nach diesem Fluss benannt. Nicht, das ist der polnische Name dafür. Und er ist ein Sänger mit einer solchen schwarzen Stimme. Und da ich schwarze Musik ja sehr liebe, da kommen wir auch bestimmt noch drauf, war dieser Sänger mir auch immer extrem wichtig. Also das ist wahrscheinlich einer der größten Sänger, die es jemals gab in Europa. Und man glaubt es einfach nicht. Wenn man sich überlegt, das ist ein Pole, ein weißer Pole, und der kann so singen. Das Lied heißt übrigens Dziwne jest ten świat. Also es ist eine merkwürdige Welt.
Ja, um den Song nochmal abzumoderieren.
Dziwne jest ten świat, sage ich nur. Und das ist schön polnisch, und das ist doch eine Hammerstimme gewesen. Ich habe es richtig gemerkt, wie es durch dich durchgejagt ist geradezu. Fantastischer Sänger und einfach für mich auch so eine Erinnerung an Polenland, was ich wirklich sehr, sehr liebe. Ich meine, du weißt ja, wir konnten lange Zeit nur Richtung Osten reisen, beziehungsweise Richtung Süden. Und ich war wahnsinnig oft in Polen, verstehe auch so etwas durch das Russische und mag die Menschen, mag die Herzlichkeit, diese Offenheit. Wir sind ja Polen, wie viele Berliner nicht. Also meine Urgroßmutter sprach auch nur polnisch. Das ist ja nicht typisch. Also da gibt es ganz viele. Swiderski hießen wir also ursprünglich mal. Und vielleicht deshalb, ich denke, das Beste an unserer Familie ist das polnische Erbteil. Also das, was an uns gut ist, kommt daher. Und ich denke mal, in Ungarn warst du ja so Deutscher zweiter Klasse. Ne? Da konnte man zwar alles kaufen, aber wir hatten kein Geld. Und die aus dem Westen waren viel beliebter bei den Ungarn. In Polen war das egal, dem war alles Schnurz. Also die waren herzlich und offen, egal, komm her, setz dich mit uns hin und trink was. Also es war ein tolles Land, es ist nach wie vor für mich. Vielleicht sollte man fast manchmal dankbar sein, dass man so lange Jahre gezwungen war, nach Osten zu fahren. Weiß ich gar nicht, ob ich das immer gemacht hätte.
Fährst du denn jetzt noch hin manchmal?
Ich war vor kurzem, noch nicht so lange her, bei Andrzej Wajda, bei dem großen Regisseur, an seiner Wohnung sogar, und durfte ihn interviewen. Also eine der großen Filmlegenden in Warschau. Und das hat mich auch sehr bewegt.
Tut mir eingefallen, wenn du so Name droppst, ne? Geh immer davon aus, dass du noch so einen Erklärungssatz hinterher schickst.
Habe ich gemacht.
Hast du gemacht? Nein, super, vielen Dank dafür. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Vorstellung, dass du sagst, ja,
wie wir alle wissen,
Popovic, der Mitbegründer des kroatischen Autorenfilms, würde ich jetzt sagen, ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Gut, also, du bist 1960 zur Welt gekommen, ein Sommerkind,
Löwe.
In Friedrichshain geboren, wie du schon sagtest, Prenzlauer Berg aufgewachsen. Ich glaube, 61 bis 69 oder so habt ihr dort gelebt. Deine Mutter Lehrerin, dein Vater Polizist, der ist jetzt seit 14 Jahren, glaube ich, tot. Und du bist in der Winzstraße aufgewachsen. Und hast offenbar auch eine sehr, sehr gute Erinnerung, spätestens jetzt, denn du hast dieser Straße ein Buch gewidmet, was eine schöne Idee ist. Wie ist es dazu gekommen?
Das war eine Idee vom Verlag. Der Beber Verlag hat sich so überlegt, Berliner Autoren, Journalisten sollten so ihren Ort beschreiben, also der für sie wichtig ist. Drei Bücher erscheinen da so im Jahr. Volker Wiebrecht hat auch eins gemacht. Andreas Ulrich hat es übrigens gerade, also lauter Kollegen, ist fast eine Radio 1-Reihe. Und ich war da sehr dankbar für, weil ich das schon immer mal machen wollte. Aber du weißt, als Journalist, man braucht so einen Auftrag. Jemand muss einen so schieben. Und dann nicht fing ich an, da in der Straße wieder hin und her zu laufen, Leute einfach anzusprechen, die erstaunlicherweise immer bereit sind. Ja, komm rein, trink einen Kaffee, red mit uns. Also finde ich auch komisch, dass das so gut funktioniert hat. Habe aber auch Kindererinnerungen für mich jetzt wieder hervorgerufen. Mhm. Habe viele Dinge erfahren, die ich nicht wusste über die Straße und habe mich eigentlich auch wieder so neu verliebt in den Kiez. Mir war der auch etwas fremd geworden natürlich mit den Jahren. Da wohne ich da nicht mehr. Das war schon eine schöne Erfahrung.
Wie sah denn der aus, als du Kind warst? Gib uns mal so eine Art Postkarte.
Na, du, mir ist eigentlich klar geworden beim Schreiben, auch wenn das manchmal bitter war, es war eine Nachkriegskindheit. Nicht 60 geboren, der Krieg war so lange nicht her, also 15 Jahre. Ne? Und du hast zum Beispiel kaum mal alte Paare gesehen. Als Kind fragt man sich ja nicht, warum. Man fragt ja die Eltern nicht, warum sind eigentlich fast hier nur alte Frauen, sitzen auf dem Balkon alleine, die Männer sind nicht da. Oder wenn sie da waren, dann waren sie, wie man damals so sagte, Versehrte, nicht? Also hatten dann vielleicht fehlte ein Arm oder saßen im Rollstuhl. Der Krieg war nah, es waren auch Einschusslöcher noch zu sehen. Und auf der anderen Seite war es eine Zeit, ich glaube, es hat auch mit der DDR zu tun, wir lebten so etwas neben der Zeit. Alles war etwas langsamer, erscheint es mir als Kind. Man konnte auch auf der Straße Moment spielen, Autos gab es sowieso gut wie gar nicht, weißt du, so eine Dinge. Also mir kommt es dann manchmal fast vor wie so eine, ja, irgendwie ein Land neben der Zeit oder außerhalb der Zeit oder rausgefallen. Ganz seltsam war das, ja.
Man kann es sich als, also ich kann es mir als Westdeutsche schlecht vorstellen. Ich merke auch den Schutzreflex, den jeder hat. Deswegen finde ich es wahnsinnig schwer, als Westdeutsche und vielleicht sogar Westberlinerin oder Westberliner so ein Gespräch über Ostberlin oder die DDR zu führen, weil man sofort das Gefühl hat, so Erinnerungen zu attackieren. Mhm. Ja, also du selbst hast mal gesagt, dass du, wenn du so nostalgische Momente bekommst, also sinngemäß hast du gesagt, dass du dich dann an den Film von Sibylle Schönemann erinnern musst, damit es dir hilft, dass du das nicht zu sehr verklärst in deiner Erinnerung.
Ja. Wobei ich finde, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Das eine ist so wirklich die frühe Kindheit, darum geht es ja bis 69. Da würde vermutlich jemand, der im Wedding aufgewachsen ist oder an bestimmten Ecken von Kreuzberg, zu der Zeit vielleicht sogar ganz ähnliche Geschichten erzählen. Nicht, da hast du die Eckkneipe noch und Schultheiß und was weiß ich und diesen Geruch. Das ist erstmal so eine Kindheit. Das andere, was du da gerade nennst, das ist aber ein wichtiger Punkt, bezieht sich jetzt wirklich auf Leben in der DDR und auch ein politisches Leben und ein Nachdenken darüber, wie haben wir gelebt. Mhm. Und da ist so ein Film wie der von Sibylle, überhaupt das Schicksal dieser Regisseurin, die ein Jahr im Gefängnis saß und die ich auch kennengelernt habe, ein ganz wichtiger Film, einer der ersten, natürlich immer auch eine Mahnung, also jetzt nicht anzufangen, das irgendwie nostalgisch zu verfärben oder es in irgendeiner Weise schön zu reden. Das sollte man nicht tun. Das heißt übrigens nicht, dass ich alles, woran ich geglaubt habe, was mir wichtig war oder was mir immer noch wichtig ist, an Idealen über Bord geworfen habe einfach. Aber natürlich sehe ich das sehr realistisch und es gibt viele gute Gründe, warum es die DDR nicht mehr gibt. Nicht? Das ist ganz klar.
Als ich rief nach dir, Manfred Krug hast du mitgebracht.
Ja, das ist auch so ein Held meiner Jugend und meiner Kindheit. Also das ist auch ganz interessant, weil ich finde, das waren fantastische Platten, die er da gemacht hat. Mit Günter Fischer zusammen, seine Texte, die er selbst geschrieben hat. Was ganz Eigenwilliges, was ganz Besonderes, was für mich auch so zu dieser frühen DDR-Zeit gehört. Also er war ja ein Jazzsänger. Ich habe ihn auch erlebt auf der Bühne. Hat er bei Borgi & Bess mitgespielt. Er war wirklich ein großartiger Schauspieler. Er war immer unangepasst. Er hatte immer so was Rebellisches. Und die Leute haben gespürt, das ist jemand, der ist nicht zu vereinnehmen. Der macht sein Ding, nicht? Also ich habe ihn immer sehr bewundert.
Bis die Telekom kam.
Ja, bis die Telekom. Übrigens überhaupt bis die Wende kam. Er ging an den Westen rüber und nach der Wende lernte ich ihn dann auch kennen, meinen großen Helden.
Der lebt doch aber noch, oder?
Ja, natürlich. Ja. Habe ihn aber interviewt damals und so und das war teilweise schwierig, weil er, ich habe das auch verstanden, dass alles wegdrückte. Ach, meine Platten, alles Mist. Ihr wusstet ja gar nicht, wer Ray Charles ist. Das ist natürlich Quatsch. Wir wussten das sehr wohl. Aber ich verstand schon, er hatte so einen Schnitt gemacht zur DDR. Es war für ihn so ein schmerzliches Erlebnis, wegzugehen und plötzlich waren wir alle wieder da. Also, ja. Hat er sich von uns verabschiedet und da hingen die Fans wieder an seinen Lippen. Das war für ihn schwierig. Ich habe das verstanden, diese Schroffheit dann später. Aber ich stehe nach wie vor dazu. Eher Uschi Brüning, Klaus Lenz, Günter Fischer, das waren eben einfach hervorragende Jazzmusiker. Und diese Platte und auch dieses Lied, das ist einfach wunderschön.
Radio 1. Hörbar Rust.
Ja, zu Gast ist heute Knut Elstermann. Also falls Sie jetzt zwischendurch eingeschaltet haben und gedacht haben, hä, was ist denn das hier für ein komischer Mix aus Samstag und Sonntag? Sie haben recht. Knut ist heute hier zu Gast, längst überfällig. Ich freue mich sehr und ich habe Ihnen Nancy Wilson mitgebracht und ihre sehr ungewöhnliche und schöne Version von Son of a Preacher Man. Radio 1, die Hörbarus, Son of a Preacher Man in der Version von Nancy Wilson. Zu Gast ist heute Knut Elstermann, der sich früh fürs Kino begeisterte, kann man sich auch gar nicht anders vorstellen. Übrigens, deinen Namen werde ich, also diesen Rufnamen, den werde ich nicht fallen lassen.
Ich danke dir sehr dafür.
Ich finde, dieses KKK-Wort, ja, das klingt nicht wie die Kapuzenmänner, aber du klingst wie ein Maskottchen.
So war es, glaube ich, auch gedacht. Du weißt, wer das erfunden hat übrigens? Er ist sehr stolz drauf, Volker Wiebrecht. Die haben doch auch früher mal die Morningshow moderiert, durch Volker und Robert. Und da hat er das erfunden und ich habe das auch sofort abgelehnt. Sag dann, Quatsch, das sagst du bitte nie wieder. Verbiete Volker irgendwas, geht natürlich nicht. Und es ist dann so unausrottbar geworden. Also ich bekomme Post damit und werde damit immer wieder angesprochen. Und irgendwie, jetzt sagen wir mal auch mal ehrlich, ist es ja auch ganz witzig, so ein Label irgendwie zu haben in all den Jahren. Ich finde jetzt auch, langsam bin ich auch im Alter, wo man als Maskottchen nicht mehr durch die Welt laufen sollte. Aber es ist ein Spaß. Volker hat es natürlich auch sehr ironisch gemeint. Und es ist ja irgendwie auch ein
was
bisschen
verselbstständigt
ironisch.
Sich dann natürlich.
Es verselbstständigt sich. Da kann man nichts machen. Aber ich verwende es ja auch nie. Du wirst es aus meinem Mund
niemals
hören.
Nee, das glaube ich auch. Oh nein, ich glaube, da hast du auch eine gesunde Distanz zu. Ja. Gut, also du warst viel im Kino. Mhm. Es gab dieses Filmtheater am Friedrichshain.
Ja, gibt es immer noch. Ja, wunderschönes Kino.
Und du, ich glaube, eine Karte kostete damals irgendwie 25 Pfennig oder 20 Pfennig oder sowas. Und du hast auch Doppelvorstellungen angesehen und du hast dir Filme vor allen Dingen auch doppelt angesehen. Mhm. Es gab so einen Schleichweg über die Eisdiele. Was war das?
Das war eigentlich nur, dass man hinten rausgegangen ist. Es war ein ganz normaler Weg und die Eisdiele gibt es natürlich nicht mehr. Und da hat man sich noch ein Eis gekauft und dann ist man eben wieder vorne reingegangen und hat sich dann eben nochmal einen Film angeschaut. Vielleicht den gleichen, aber konnte auch ein anderer dann sein. Es war ja insgesamt eben in der DDR alles etwas ruhiger und es gab weniger Filme. Also ich glaube, auch im Westen gab es damals weniger Filme als heute, wo wir überschüttet werden, jede Woche mit im 10, 15 Starts, was kaum noch zu bewältigen ist. Und dieses etwas Behäbige hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich auch Interesse hatte für Filmgeschichte. Also es waren ja auch nicht immer aktuelle neue Filme. Man sah da auch alte, völlig zerkratzte Kopien und liebte die. Und man sah eben immer wieder die gleichen Filme, Jahr für Jahr. Bestimmte Filme, da kann ich mitspielen. Und das macht ja auch Spaß. Nicht? Das wird ja dann erst der richtige Kult, ne? Wenn du da Teil dieser Performance wirst.
Ging es denn los mit Märchenfilmen, so ganz klassisch?
Ja, auch Märchenfilme. Also der kleine Muck, den ich wirklich sehr geliebt habe, immer noch liebe. Ich finde, es ist ein ganz großartiger deutscher Märchenfilm. Aber auch so zum Beispiel die Defa-Indianer-Filme, die ja so hießen. Nicht? Also wir hatten ja immer diese Perspektive nicht auf den versoffenen, korrupten Cowboy, sondern das waren die edlen Wilden. Das waren so Helden im Sinne von Rousseau, also Golkomitic, nicht? Also unverbraucht, absolut naturverbunden, edel. Und das war ja auch ein toller Typ. Und insofern hat sich mein Bild des Wilden Westens eben eigentlich aus diesem Film zusammengesetzt. Alles schön, Orvo-Color, sah auch toll aus. Diese Filme habe ich geliebt und auch zigmal gesehen.
Hattest du so eine Clique? Gibt das Wort eigentlich noch oder gibt es das wieder? Also hattest du so einen festen Freundeskreis?
Ja, jeweils in der Schule. Also ich glaube, dass ich ein geselliger Mensch bin nach wie vor und Freunde auch früher wichtig waren, auch heute sehr wichtig sind.
Ja, gesellig, ganz genau. Also du bist es gibt kaum jemanden oder es gibt niemanden, den ich kenne, der dich nicht mag. Also du scheinst nicht zu polarisieren. Wie würdest du denn deine eigene Persönlichkeit beschreiben? Du guckst jetzt gerade so gequält.
Das ist schwierig, sich selbst zu beschreiben. Erstmal gibt es garantiert Leute, die mich nicht mögen. Das ist auch okay. Gerade auch in dem Beruf muss es ja auch so sein, wenn du da vielleicht mal jemanden angreifst, einen Star, und dass jemand ein großer Fan ärgert sich drüber, ist ganz klar. Aber grundsätzlich, weil du gerade nach Freunden fragst, bin ich schon, glaube ich, ein treuer Mensch. Also ich mag es nicht, Leute aus dem Gesichtsfeld zu verlieren. Und ich bin auch dann derjenige, der noch anruft nach langer Zeit, wenn sich ein Freund mal nicht meldet oder eine gute Freundin.
Und auch nochmal und nochmal und nochmal.
Und ich will, dass man auch sich sieht und man sieht sich ja dann auch und trifft sich und redet. Und ich bin kommunikativ. Ich habe nie verstanden, das sage ich immer wieder, wenn man so sagt, ja, man muss auch zusammen schweigen können. Das geht überhaupt nicht. Das kann man alleine ganz gut. Ich bin, glaube ich, kein Freund, der mit einem Kumpel angeln geht oder so. Weil da muss man im Boot sitzen und schweigen. Mich hat auch noch niemand gefragt, fällt mir gerade ein. Komm doch mit mir mal angeln.
So, aus gutem Grund.
Ja, wahrscheinlich würde man nichts fangen.
Verquatscht die ganzen Fische.
Ja.
Deine Großmutter war auch so, ne? Die konnte die Stille auch nicht ertragen.
Meine Großmutter war eine Moderatorin, eine geborene. Sie war Näherin, also so Akkord. Ne? Sie hat wirklich so am Fließband gesessen, hat den Ärmel angenäht, was auch immer. In Berlin ist sehr alt geworden, war eine echte Berlinerin, auch mit diesem polnischen großzügigen Erbteil. Sie war eine sehr großzügige Frau und sie war ja, sie hatte kein Abitur, sie hatte überhaupt keine Bildung in dem Sinne, war aber so eine lebenskluge Frau. Und du konntest auch jeden Freund mitnehmen. Also immer, sie hat immer Gäste, sie hat sich wahnsinnig gefreut. Und dann hat sie das moderiert. Sie hat jeden gefragt, das interessiert viele Menschen. Also sie wäre unter anderen Umständen wahrscheinlich so eine Star-Moderatorin geworden. Mhm. So eine Oprah Winfrey, denke ich mir heute.
Da guckt ihr das an. Und sie hat sich... Und nicht wiederholt in ihren alten Geschichten, weil es ja oft so ist, dass man dann so sagt, oh, jetzt fängt die wieder an mit der Geschichte, lass uns mal gehen.
Das ist eine gute Frage, ich habe das gemocht. Also ich habe mit ihr unheimlich gerne über die Vergangenheit geredet. Sie stand fürs alte Berlin, weil sie war 1909 geboren.
Hast du ihr denn diese Fragen gestellt? Ja. Weil wir waren ja vorhin da, ne, an diesem Punkt, warum hat man als Kind keine Fragen gestellt? Ja. Nur und was hat sie dir geantwortet?
Das stimmt nicht, man überspringt manchmal so eine Generation. Mhm. Man redet mit der Großmutter anders als mit der eigenen Mutter.
Das ist bei homosexuellen Freunden zum Beispiel von mir so. Dass gerade die Großmütter von die ersten waren, die es akzeptiert haben, obwohl sie aus so einer ganz, ganz anderen Generation kommen und eigentlich extrem streng ihre eigenen Kinder erzogen haben.
Da ist es möglich, ne? Da gibt es eine andere Toleranz. Und das war bei meiner Großmutter auch so. Also wir haben wahnsinnig viel geredet, auch über die Nazi-Zeit. Und sie gehörte zu den Menschen, sie hat jetzt keinen Widerstand geleistet, jedenfalls nicht im direkten Sinne, aber die sehr offen und sehr ehrlich darüber gesprochen haben. Keine Ausflüchte, es war alles nicht ihre Art. Nicht. Sie war immer sehr ehrlich und offen. Und ich bin ihr dafür sehr dankbar, weil sie auch so mein Geschichtsbild mitgeprägt hat.
Mhm. Wie lange ist es her, dass sie gestorben ist?
Sie ist 2001 gestorben. Hm. Sehr alte Frau dann gewesen. Nicht?
Wie alt ist sie geworden?
91.
Ah ja.
So. 2000 ist sie genau gestorben. Na, wenn sie 1909 geboren ist, genau 2000.
Think hast du mitgebracht von Lynn Collins. Wir haben schon festgestellt...
Na, jetzt kommen die starken Frauen.
Ziemlich viele stimmgewaltige Frauen auf jeden Fall.
Ich liebe das sehr.
Willst du zu dem Song noch was sagen oder willst du ihn einfach spielen?
Na, das ist eine dieser Frauen aus dem Umfeld von James Brown. Da gibt es ja diese vielen fantastischen Sängerinnen. Marva Whitney, Vicki Anderson, Emlyn Collins, die ich auch total liebe. Und das hat eine solche Kraft, eine solche Power. Und das ist genau die Musik, die ich liebe. Und ganz pathetisch gesagt, wenn ich so ein Stück höre wie Think jetzt, dann denke ich mir, also ich bin so dankbar und so glücklich, dass es Soul-Musik gibt. Sweet Soul-Musik, das ist die reine Seele des Soul, wenn man das so sagen kann.
Und ist das, wo dein Geld hinging früher? Also ist es tatsächlich so ein bisschen so, wie man es auch von Goodbye Lenin kennt und von anderen, oder Sonnenallee war, glaube ich, der Film so, wo es wirklich mit den tollen Platten, wo man...
War schwierig. Also damals, ich hatte wenig Platten, klar, es gab so ein paar Sachen, habe mir auch wenig besorgen können, weil es sehr teuer war, aber ich bin heute so glücklich. Weißt du, heute erscheint jede Woche irgendeine ganz rare CD mit ganz völlig unbekannten, tollen Sängern und Sängerinnen oder überhaupt das Soul auch heute wieder junge Leute fasziniert, dass ich mit meinen Kindern zu Sharon Jones gehe und die Dub Kings und die da genauso fasziniert sind von dieser 50-jährigen, kleinen, winzigen Frau, die da eben 3 Stunden lang auf der Bühne eine Show hinlegt, die mich zu Tränen rührt. Auch. Also das ist natürlich fantastisch. Soul verbindet eben auch die Generation. Meinen Kindern bleibt auch keine andere Wahl natürlich.
Sie wohnen ja nicht mehr bei dir zu Hause.
Nein, aber sie kommen damit zu sowas.
Hörst du noch Platten von früher?
Ja, natürlich.
Legst du noch Vinyl auf?
Ja, hab noch so ein paar Platten. Ich kaufe auch jetzt wieder ein bisschen zielgerichteter Platten wieder. Ja, ist doch hat eine andere Wärme, ne? Und dann klang.
Also, wir hören jetzt Lynn Collins, Think.
Hey, fellas, I'm talking to you, you and you too. So, you'd better think.
Lynn Collins, Think. Zu Gast ist heute der Moderator, Buchautor, Filmkritiker Knut Elstermann. Mein Kollege habe ich noch vergessen. Wie kann das sein? 7 bis 10 Sonntagmorgen in Spree, Athen. Ein etwas sperriger Titel vielleicht für eine Radiosendung, die aber offenbar nicht nur bei dir den Stein ins Rollen gebracht hat.
Das stimmt, dass du das überhaupt jetzt kennst und erwähnst. Also das war im Berliner Rundfunk immer Live-Sendung. Die fand an verschiedenen Orten in der Stadt statt, also im Friedenshain oder im Tierpark. Und ich fand das so toll. Ich bin da hingefahren. Damals war Radio was Aufregendes, wenn Leute so Live-Radio machten. Und habe dazugehört und fand das toll. Es war auch nicht schlecht. Ich glaube, es war richtig schönes Dampfradio, so wie man so sagt. Nee, also mittendrin im Leben und moderieren. Ich fand das super und ich habe später mal gehört, dass Günther Jauch, auf den du wahrscheinlich anspielst, der in West-Berlin lebte, die Sendung auch mochte. Er hat ja später den Berliner Rundfunk, glaube ich, auch gekauft. Und eine Weile war er da irgendwie Anteilseigner. Also nach der Privatisierung, ja. Und dass er dann erzählte, er fand das so schade, er wäre da auch so gern hingerannt, das ging nicht wegen der Mauer. Weil es war für mich eine völlig verkehrte Welt. Weil ich wäre natürlich für mein Leben gerne mal zum Kudamm gefahren. Habe das gar nicht so überlegt, dass es ja auch für ein Kind im Westen nicht möglich war, einfach mal so dabei zu sein. Aber das war tatsächlich so eine Initialzündung. Sendung und dafür liebe ich Radio ja immer noch, dass wir beide hier sitzen. Sie müssten mal sehen, wie es auf dem Tisch aussieht, lauter Konfekt und wunderschöne
das
kleine
Maikäferchen. Immer so.
Ach, habt ihr für mich extra hingestellt?
Mariam hat das gemacht,
Mariam, ja. Mariam, die Redakteurin. Also es ist total gemütlich, wir plaudern hier und vergessen ja zwischendurch auch mal, dass es irgendwie auch jetzt Radio ist. Das kannst du beim Fernsehen nicht, weißt du auch, ne? Immer die Kamera, immer Leute.
Ist aber natürlich jetzt auch ein Geschenk, dieses Format, ne? Dass man so, wir sind hier unter uns und das läuft und wir haben in dem Sinne kein Regulativ. Hier kommt niemand rein und schlägt uns, weil wir zu lang oder zu kurz sind oder doofe Musik spielen oder so. Das ist ja auch nicht so typisch. Also die Radiolandschaft müssen wir jetzt auch nicht beschönigen.
Aber das ist schon Radio 1, muss man auch
sagen. Das ist Radio 1,
dass
absolut.
Dass wir diese Spielwiesen da haben, da bin ich auch dankbar für. Kann man auch mal sagen.
Ja, aber das ist immer, wenn man selbst Teil des Ganzen ist, ist es immer so schwierig. Aber ich liebe das, wenn Leute von außerhalb, wenn ich jetzt was gesagt habe, aus anderen Städten hier sind und sagen, oh, ihr habt so einen super Sender. Und ich sage, ich bin so stolz auf Radio 1, auf diese Musikredaktion, auf so viele Moderatoren. Das macht, wir haben wirklich Glück gehabt, das ist so.
Ja, das ist so ein Austausch, weißt du, wenn so Leute wie Christine Heise oder Sten Lorenzen einfach sagen, du hast das Album schon gehört, die wissen ja, was ich mag, ne? Und dann hör dir das mal an. Also man ist ja ständig ganz nah dran, könnte ich mir sonst gar nicht erlauben. So einen Überblick habe ich nicht. Als Kinomensch muss ich ins Kino gehen und Filme sehen. Aber gerade was so Musik betrifft, bin ich mal dankbar für diesen Austausch und die Nähe. Das ist auch ein Privileg, ne? Und ich kaufe das übrigens blind, wenn die sagen, das ist ein Album, das gefällt dir, gehe ich sofort in den Laden, hörst mir nicht mal an und bin noch nie enttäuscht worden.
Oh, du kaufst noch, das ist so toll.
Ich bin altmodisch. Das ist ein Sender für Erwachsene. Ich kaufe CDs, ich kaufe auch Bücher, ich lese
noch Schellackplatten.
Bücher, ja, Bücher, weißt du, so mit Umblättern und so.
Hast du denn auch so eine Musikerkennungssoftware auf deinem Smartphone?
Nee, gibt es nicht.
Was ein Smartphone ist, weißt du schon.
Ja, Smartphone habe ich, glaube ich, aber Musik, was macht denn die dann, die App?
Das meinst du nicht ernst, oder? Das meinst du jetzt wirklich nicht ernst?
Du meinst jetzt diese Firma da. Also
es gibt tausend Soundhood und so weiter.
Ich weiß, was du meinst. Also ich halte auch ständig ran. Und bei mir ist ja wirklich so, Soul fasziniert mich so seit so vielen Jahren. Ich bin sofort auch in jedem Song drin irgendwie. Und ich bin auch ganz breit aufgestellt, was schwarze Musik übrigens betrifft. Also ich liebe auch durchaus raffinierten Jazz. Ich mag gut gemachten Hip-Hop und ich mag Gospel-Musik zum Beispiel. Also das haut mich auch total um. Das alles. Selbst, also wenn du mal so überlegst, was auch peinlich sein könnte, selbst so richtig schwülstige, überproduzierte R&B-Balladen kommt bei mir auch mal rauf. Mag ich. Alles, was schwarz ist.
Finde ich überhaupt. Also ich finde sowieso, man muss sich für Musik nicht schämen. Man darf da einmal kurz lachen, wenn man sagt, ich hatte mal früher ein Teens-Album. Aber ansonsten wichtig ist, dass man nicht, dass man da nicht so stehen bleibt. Und das ist ist vielleicht das, was man anderen Bundesländern auch so ein bisschen vorwerfen muss. Dass sie, so Bildungsauftrag ist mal das eine. Aber Musik wird ja immer mehr.
Ja.
Wie du schon sagst, es werden so viele Platten veröffentlicht, neu. Und viele davon sind gut. Und die Leute, die jetzt 15 oder 25 sind und vieles gar nicht kennen, was sie noch entdecken können und was nicht, das ist, was wir früher als Oldies entdeckt haben. Das ist ja auch nochmal ein anderer Schnack. Da gibt es so viel, was man wiederbeleben, was man hochholen oder auch als bekannt machen kann und muss. Und das ist, finde ich, auch die Pflicht eines Senders, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat. Und das wird meiner Meinung nach noch viel zu selten gelebt, weil Leute sind wirklich verknallt in Sender wie Radio 1. Man muss nicht jeden Moderator und nicht jede Sendung mögen. Aber deswegen hatte ich auch das mit dieser Musikerkennung gesagt. Wie oft sitze ich da und halte mein Smartphone gegen die Box, weil ich so denke, danke.
Ja.
Wo soll ich es sonst herkriegen? Ja? Du hast gerade gelacht, weil ich so viel gequatscht habe.
Nein, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass es mir auch genauso geht. Nee, ich höre auch gar nicht zu. So ist das.
Das ist furchterlich.
Das ist ja der Luxus heute hier. Ich warte einfach, was so kommt.
Oh ja, genau. Du bist ja jemand, der total zurück. Ja, du lässt dich treiben. Sag mal, Knut ist doch auch eigentlich ein sehr untypischer Vorname. Jetzt mal Ost und West hin oder her.
In der Tat. Und du kannst dir vorstellen, wie hart die Zeit war, als dieser Eisbär, der Superstar war. Ich bekam bizarre Mails und lustige Dinge. Die Kollegen dachten, es ist super komisch, wenn man aus der Zeitung ausschneidet, soll Knut kastriert werden. Und das dann vielleicht irgendwo im Sender aufzuhängen oder sowas. Sophie Reuss, eine von mir vergötterte Schauspielerin, die irgendwie meine Handynummer hat, simste irgendwann plötzlich mal. Nicht leicht in diesen Tagen mit diesem Namen. Meldet sich sonst nie bei mir. War wirklich hart. Also der Name, ich kann das auch erklären, das hat natürlich auch wieder was im Osten zu tun. Das ist ja so ein schwedisch-dänischer Name. Und ich glaube, das war nochmal so eine Sehnsucht auch im Osten. Also so der Norden, Skandinavien, auch alles unerreichbar. Nicht? Ich wundere mich heute noch, wenn ich da hinfliege nach Oslo, dass das irgendwie eine Stunde ist. Ne? Mhm. Man dachte, aber es ist ewig irgendwie hinterm Mond. Und das haben, glaube ich, meine Eltern auch so empfunden. So, dass man so einen Namen eben nimmt, der ja so für eine Sehnsucht vielleicht steht.
Wie heißt dein Bruder mit Vornamen?
Uwe. Da steht noch für gar nichts.
Ja. Aber so eine Sehnsucht kann sich ja auch ändern oder verschieben.
Ja, ja.
Gut, also du hattest ein bisschen mehr Glück als Uwe, aber er ist bestimmt auch ein glücklicher Mensch geworden. So, du hast schon gesagt, ich habe hier nämlich stehen, Ostzeit, schluffig etwas eingelullt. So hast du Ostberlin liebevoll bezeichnet. Schluffig etwas aus der Zeit gefallen, wobei man ja das Gefühl hatte, dass Ostberlin genauso wenig repräsentativ war wie Westberlin, weil das doch eigentlich wahrscheinlich noch viel mehr pulsiert hat als der Rest, oder?
Natürlich, also die Kulturszene natürlich, wir sind ins Theater gerast. Es gab ja auch Filmkunststudios. Das lief ja nicht nur das offizielle Programm, sondern es lief mir auch in der Kamera zum Beispiel auch hervorragende Retrospektiven. Da konnte man auch mehrere Fassbinder in der Filme dann mal sehen in einer Woche. Also natürlich war es ein wahnsinniges kulturelles Zentrum Ostberlin. Das ist völlig richtig und das habe ich auch sehr genossen und ausgekostet. Aber was ich so meine mit schluffig und so, das hatte eben auch was mit einer anderen Zeit zu tun. Wir hatten einfach mehr Zeit. Also davon bin ich überzeugt, dass man, weißt du, man hat da auch nicht ein Telefon gehabt. Also man ging einfach beim Kumpel auch mal vorbei. Wir machten das heute noch, glaube ich. Ne? Also alle sind irgendwie beschäftigt, sind im Stress und man verabredet sich ewig und dann
funktioniert das nicht. Man verabredet sich zum Telefonieren. Das finde ich ja noch viel. Wollen wir nächste Woche noch mal telefonieren, wann wir uns dann treffen.
Das gab es so natürlich nicht, aber was es immer gab, und das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, gerade wenn man in Ostberlin aufgewachsen ist, diese ungeheure Sehnsucht, dieses Fernweh, das für mich, glaube ich, auch ganz typisch ist, weil du hast vorhin gesagt, ich soll mich mal irgendwie kennzeichnen, das hatte ich immer. Und wenn du in der Stadt aufwächst, natürlich hat man sich an die Mauer irgendwie auch gewöhnt, aber andererseits sah man das Leben dahinter dann auch und wusste, dass es da oder ich...
Du hattest Freunde in der Leipziger Straße, glaube ich.
Ja, da konnte man hochhaus und sah dann eben das Leben da ganz normal und sicherlich war es einer der Gründe, warum ich Journalist geworden bin, diese Hoffnung zu haben, dann vielleicht doch mal reisen zu können, so wie andere Leute Leistungssportler geworden sind, um dann zu Olympia zu fahren.
Das war nur Polen.
Ja, das war auch für mich jetzt sowieso nicht so, stand nicht so zur Debatte mit dem Leistungssport. So. Und die einzige Dienstreise tatsächlich vor der Wende führte nach Polen, was ja auch, wie gesagt, ein tolles Land ist. Aber dieses Fernweh hat sicherlich auch dazu geführt, dass ich mich für so einen Beruf entschlossen habe, in der Hoffnung, dann die Welt zu bereisen, was dann ab 89 ja auch möglich war.
Wobei du von dir selbst gesagt hast, du seist gar nicht so ein guter Nachrichtenredakteur.
Nee, das war also diese 3 Jahre. Es war ja im Osten so, du hast studiert und dann wurde man dahin gesteckt, wo man dich eben brauchte erstmal. Für 3 Jahre musste man da arbeiten, wo man eben gebraucht wurde.
Ich dachte, korrigier mich, musstest du nicht in dem Bereich, den du studiert hast, dann erstmal 3 Jahre arbeiten?
Ja, klar, die steckten dich irgendwo hin. Aber eben,
ach so, okay, aber jetzt nicht total branchenfremd oder so.
Nee, man wurde dahin gesteckt. Volontariat war ja im Osten vorm Studium, nicht wie heute danach. Vorm Studium, dann wurde man dahin gesteckt. Und da landete ich eben in der Nachrichtenredaktion. Das lag mir nicht. Es war sicherlich auch keine schlechte Schule, mal zu gucken, dass die Namen alle richtig geschrieben sind und dass die wichtigen Fakten da vorkommen für einen Journalisten. Aber ich war dann doch sehr froh, dass ich im Filmspiegel auch schreiben konnte, mich da ein bisschen verbreiten konnte über Kino. Und dann eben zu DT64 kam in sehr tollen, aufregenden Wendezeit. Und das waren ja dann die beruflich wunderbarsten Jahre natürlich. Das auch mal erstmal zu lernen, Bettina. Also was ist denn da eigentlich Journalismus? Ich würde immer sagen, auch selbstkritisch sagen, das, was davor war, hatte mit Journalismus nicht viel zu tun. Und plötzlich führst du dann in der Wendezeit ein Interview mit einem Politiker und stellst da ernsthafte, kritische Fragen und der legt auch nicht auf, sondern der will sich erklären und redet einfach mal. Das war toll. Das war wirklich mit 29 nochmal ein völlig neuer Anfang, wo ich absolut dankbar und glücklich bin. Wir waren ja auch so doof. Ich muss dir vorstellen, plötzlich gab es Werbung, gab es im Osten nicht und wir haben das noch kommentiert als Moderatoren. Absolutes No-Go, wie du heute weißt. Werbung, damit hat man nichts zu tun, dazu äußert man sich nicht, die ist einfach im Sender. Und wir haben richtig uns so Witze drüber gemacht, weil wir das nicht kannten.
Oh, es wäre schön, wenn wir wieder so frei wären, oder?
Also
gerade was Hörfunkwerbung angeht, da bin ich manchmal wirklich, da muss ich mich ganz schön zusammenreißen. Natürlich. Da bin ich auch froh am Sonntag. Und
hast ich verstehe, ja
nee, eben. Und ich verstehe auch nicht, warum da nicht mal ein bisschen mehr mit, also hin und wieder gibt es das ja. Hin und wieder gibt es ja wirklich geistreiche Sachen. Ne? Mhm. Aber in der Regel wird es über Geschwindigkeit und Lautstärke gemacht. Ich denke, das ist so kontraproduktiv. Am liebsten möchte ich ganz oft E-Mails schreiben und sagen, ich kaufe übrigens Ihr Produkt nur deswegen nicht, weil Sie glauben, Sie hätten mich durch Ihre Werbung gekriegt. Ich finde die ganz schlimm.
Mir würde gleich ein Name einfallen, sage ich jetzt aber
sag
nicht.
Sag ich aber auch nicht. Nein, wir machen das nicht. Pass auf, das Mikro geht jetzt gleich aus. Und wenn das Mikro aus ist, dann tauschen wir uns aus. James Carr hast du mitgebracht.
Das ist wieder so ein Beispiel, wo ich denke, den kennt eigentlich gar keiner. Das ist einer der größten Soul-Sänger, die es jemals gab. Lebt er leider nicht mehr, hatte ein sehr schweres Leben, auch unter Depressionen gelitten, war eine Weile wieder weg. Dann gab es ein Comeback. Und diese wunderbare Stimme, die haut mich auch jedes Mal um. Und das ist wieder so ein Beispiel. Also man kann das Gott sei Dank jetzt alles kaufen. Es gibt das alles. Er wird auch wiederentdeckt eben durch das Soul Revival. Bin ich total glücklich. Und das Lied ist auch so schön. The Dark End of the Street ist ja auch so ein Soul-Klassiker. Auch Aretha hat ihn gesungen und viele andere. Und seine Fassung ist einfach also ergreifend.
At the dark end of the street.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute unser Kinoexperte, der Filmkritiker, Buchautor, ach was er alles ist, Moderator, Vater, Ehemann, Gast, Knut Elstermann. Mhm. Iggy Pop habe ich mitgebracht, The Passenger. Iggy Pop, The Passenger, Stunde 2, der Hörbar heute mit dem Kollegen Knut Elstermann. Aufs Graue Kloster bist du gegangen und Klosterkinder ist ein Buch oder heißt ein Buch, nennt sich, und Klosterkinder nennt sich ein Buch, das du geschrieben hast. Nun denkt man ja, aha, ich kenne das Graue Kloster aus Schmargendorf, da ist es ja jetzt. Aber es hat ja eine wahnsinnig lange Geschichte. Du hast da Abitur gemacht und bist Anfang der 70er, wann bist du dahin? 75?
76. Gute Frage, nee, 75, hast recht.
Da war es dann war es da noch oder in der Klosterstraße? Nee.
Du, die Geschichte ist so vertrackt, ich könnte jetzt sagen, lesen Sie mein Buch, dann schafft es. Es ist wirklich ganz schwer zu erklären. Klosterstraße, wo die Ruine steht, das ist das originale Graue Kloster, wo Bismarck und Schinkel waren. Krieg zerstört, dann gab es ein Ausweichquartier. Das war das, wo ich dann war, in der Waldstraße. Eigentlich eine normale Berliner Schule, aber hieß im lange Zeit noch Graues Kloster, verrückt, in der DDR. Und das Westkloster, das du ansprichst, wo also Ulrich Matthes zum Beispiel war, das ist eigentlich eine Neugründung und die haben sich diesen Namen dann nur angenommen, weil sie eben nicht wollten, dass der Name verschwindet, weil im Osten durfte es nicht mehr so heißen. Also es ist eine völlig verrückte Geschichte. Es gibt auch ein wunderbares Archiv dieses bedeutenden Klosters, das leider zerstört wurde im Krieg, und dieser sehr, sehr bedeutenden Schule. Und wir waren alle super stolz darauf, dass wir an so einer Schule waren, die immerhin so eine so eine Tradition hat. Ich fand das toll. Und bei der Recherche zum Buch habe ich auch erstmal gemerkt, wie wichtig diese Schule für die Stadt Berlin war, wo es ja bis 1800 irgendwie gar keine Uni gab. Also die Uni ist ja ganz spät gegründet worden.
Ach so, wusste ich gar nicht, ja.
Also insofern ist eigentlich Frankfurt-Oder, das war die Universität, wo auch der Berliner hinging, wenn er studierte. Ne? Und in Berlin war diese Schule fast so bedeutend wie eine Universität mit wichtigen Gelehrten. Also es hat mich total fasziniert. Und ich habe das ja dann verschränkt in dem Buch, was, ich weiß nicht, vielleicht etwas viel war. Einerseits Geschichte der Stadt und natürlich der Schule mit so Geschichten meiner Mitschüler. Also Leute, die genauso alt sind wie ich und die durch die Wende gekommen sind. Und ich muss sagen, ich bin richtig stolz auf diese Geschichten, weil das sind so tolle Leute. Und alle haben diese Chancen auch ergriffen, die natürlich die Wende auch gebracht hat. Nicht alle haben wirklich tolle Berufe ergriffen, haben Verantwortung übernommen. Keiner interessanterweise ist irgendwie in die Politik gegangen. Das ist auch interessant, nicht? Dass man vielleicht doch so das Gefühl hatte, gebrannte Kinder, wir lassen das mal. Mit der Politik hat keiner was zu tun, keiner ist irgendeiner Partei oder sowas, aber alle haben eben wirklich ganz wichtige und tolle Berufe und gehen da ganz drin auf. Also es ist so eine Verschränkung von zwei Sachen in diesem Buch. Dickes Buch.
Verschränkung. Du sagst auch, das habe ich jetzt zweimal schon gehört, du sagst auf der anderen Seite der Barrikade.
Ja, oh Gott, wie kämpferisch, ne?
Also ich habe das, tatsächlich habe ich diese Formulierung noch nie gehört.
Oh Gott.
Die meisten Menschen sagen ja andererseits oder auf der anderen Seite.
Das sollte so wahrscheinlich ein bisschen anschaulich klingen.
Auf der anderen Seite. Bist du viel auf Demonstrationen gewesen?
Nein, ich bin nicht viel auf Demonstrationen gewesen. Ich war natürlich bei der großen am 4. November, die Abschlusskundgebung, wie man ja so ironisch immer sagt. Ich kann mich erinnern, dass bei einer Demo war in der Wendezeit für das Kino Babylon. Das war interessant. Nicht kaum war die Wende so irgendwie richtig losgebrochen. Da ging es auch schon los mit Kulturabbau und das müsste man zumachen und so und so. Und da gab es eine sehr fröhliche, lustige Demo für das Kino Babylon. Und ich bin heute total stolz, weil, wenn man mal ehrlich ist, ich gehörte auch zu den Menschen, die dachten, es wird eine reformierte DDR geben, es wird einen echten Sozialismus geben, den wahren Sozialismus, jetzt endlich kommt er. Das war so meine, wie ich denke, vielleicht letzte große politische Illusion in der Wendezeit, die ich ja mit vielen Menschen auch geteilt habe, auch nicht vergessen. Ich dachte wirklich, das sei möglich. Das ist alles gescheitert, das gibt's nicht, aber das Babylon gibt's noch. Da kann ich heute sitzen und Filme gucken. Also insofern hat sich diese Demo wirklich gelohnt. Ja.
Deine Eltern waren ja linientreu. Ja. Sie waren Kommunisten und davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist und dass sich auch besser nichts verändern soll, glaube ich. So hast du es selbst mal beschrieben. Warst du denn derjenige, der das Ganze durch Diskussion zumindest mal erschüttern wollte?
Wir haben viel diskutiert und ich finde auch, man muss es auch etwas differenzieren. Das sind natürlich Leute gewesen, eine ganz interessante Generation, nicht? Die im Krieg waren, Kinder waren und die das Gefühl hatten, die DDR gibt ihnen jetzt eine Chance. Das war auch so. Also mein Vater ist quasi eine Art Waisenkind. Meine Mutter kommt aus einer Arbeiterfamilie mit 4 Kindern. Die haben alle studiert, die haben wirklich Karriere gemacht. Das ist die Soziologen nennen das direkt auch so die Generation der Dankbaren.
Ah, ja.
Könnt ihr mir vorstellen, dass es im Westen übrigens ähnlich war. Da waren plötzlich offene Räume da, nicht? Aber für die war das ganz wichtig, deshalb auch dieses absolut verschworen sein mit diesem System. Für das hätten sie sich wirklich zerreißen lassen. Kann man auch lange drüber nachdenken. Da gab es durchaus, das habe ich auch in dem Buch über die Windstraße beschrieben, ein gewisses Doppelleben. Aber grundsätzlich war das so. Das änderte sich zum Ende der DDR. Und ich finde auch, das muss man der Gerechtigkeit halber immer wieder sagen. Ich glaube, da war bei vielen Menschen dann natürlich auch bei Leuten, die da für diesen Staat gekämpft haben, ihr Leben lang, eine große Enttäuschung da und das Gefühl, hier geht irgendwas richtig schief. Nicht? Die großen Hoffnungen auf Reformen traten nicht ein, junge Leute rannten weg, Leute hauten ab und das machte dann, glaube ich, selbst Menschen oder vielleicht sogar gerade Menschen traurig, die hinten gesehen haben, gemerkt haben, hier geht was total schief, aber es ändert sich nichts. Mhm. Also ich finde, das ist etwas zwiespältiger. Mhm. Nicht? Mhm.
Du warst jetzt ja aber nicht jemand, der im Prenzlauer Berg lebte und mit der Opposition viel ein- und, oder zu tun hatte.
Ich habe Journalistik studiert und habe dann eben in einer Zeitung gearbeitet. Also ich war schon jemand, der für dieses Land war und der gedacht hat, es lässt sich im Ende. Mhm. Es war ab 85, als es dann in der Sowjetunion losging mit Gorbatschow, ja auch eine reale Hoffnung. Es hätte ja durchaus
nicht für deinen Vater.
Nicht für meinen Vater, der war sehr skeptisch, was Gorbatschow betrifft, das stimmt. Aber meine Mutter zum Beispiel nicht. Und es war die Hoffnung da, dass man eben diesem Land was ändern könnte. Ich sage ja, es war vielleicht naiv, das zu hoffen. Vielleicht war dieser Sozialismus gar nicht reformierbar. Vielleicht war das wirklich schon alles zu starr und zu erstickt. Und die Leute wollten es ja auch nicht mehr. Auch das muss man ja einfach mal sagen. Nicht? Die Leute hatten keine Lust mehr auf so eine Veränderung. Das muss man auch anerkennen als ein großes Scheitern. Und ich denke oft, dass wir das gar nicht so richtig aufgearbeitet haben oder noch gar nicht richtig realisiert haben, wie epochal das Scheitern eigentlich ist, dieser großen Hoffnung, dieser großen Illusion eines menschlichen Sozialismus. Das dauert vielleicht sogar noch ein paar Generationen. Mag sein. Was hast du gar nicht gefragt? Ne? Das gefragt ja, wo ich stand. Ich stand eigentlich auf diesem Standpunkt, dass es sich ändern ließ. Denke
aus
aber
sich
auch
selbst heraus, dass sich das System aus sich selbst heraus erneuern würde.
Aber trotzdem war die DDR natürlich auch sehr klein und sehr überschaubar und vielleicht enger, sodass ich natürlich auch viele Freunde hatte, die im Prenzlauer Berg wohnten und da durchaus aktiv waren und die ich auch besucht habe oder wo man auch bei Lesungen in einer Wohnung war, bei einer illegalen oder bei einer Ausstellung oder so. Aber ich habe das jetzt auch nicht als jetzt so wahnsinnig subversiv empfunden. Mhm. Das war Teil des großen Kulturangebots, dass es gab, nicht? Oder hatte Freunde in der Gemeinde waren, Christen waren und habe mir immer gewünscht, dass es da einen ehrlichen, offenen Austausch gibt und auch eine Emanzipation von allen Leuten, die anders denken an DDR. Das wäre mein großer Wunsch gewesen. Hat aber so natürlich nicht funktioniert, wie wir alle wissen.
Aretha Franklin hast du mitgebracht, sich dazu, also ich glaube, sich für 8 Songs zu entscheiden, ist sowieso ein Mörderjob.
Das war eine Qual. Das war eine Qual. Du, ich habe so gelitten und irgendwann sagte meine Frau so nach 3 Tagen, immer neue Listen schreiben, wegschicken, spiel doch einfach ein bisschen schöne Musik. Super, ne? So einfach hätte es sein können. Aber ich habe lange überlegt, was sind meine Helden und Aretha ist natürlich die große Heldin meines Lebens, die fantastische Queen of Soul.
Und dann hast du dich für Call Me entschieden. Also Knut Elstermann kann wirklich schwelgen und er ist dann, es ist ganz reizend, wie du dann den Kopfhörer so noch ein bisschen näher auf deine Ohren drückst und dann so die Arme nach oben reißt und dich vom Soul, von den Wellen hin und her spülen lässt.
Das ist ein wunderbares Lied. Ich habe mich mal, es war wirklich so mit Nick Hornby, den ich auch sehr mag als Autor, beim Interview unterhalten über dieses Lied, weil er hat ja High Fidelity auch geschrieben, also da geht es ja auch viel um Musik und er liebt das auch so und er sagte so klug, das ist ja eigentlich ein total bescheuerter Popsong. Was sie da singt, ist kompletter Blödsinn. Ja? I love you, you love me too, call me the moment. Es ist das blanke Nichts. Aber wie sie das singt, wird es so einer großen Hymne an die Liebe und auf das Leben und das ist einfach die Kraft ihrer unglaublichen Stimme. Es ist ein sehr frühes Lied von ihr auch. Und ich bin ja extra mal nach Amerika geflogen, nach Nashville, lustigerweise auch noch, also Country-Stadt, weil da ist sie aufgetreten in dieser berühmten alten Halle und ich wollte sie einfach mal erleben. Ich weiß, sie fliegt nicht, sie hat Flugangst und zu meinem runden Geburtstag bin ich also ganz allein dahin geflogen und das war wirklich überwältigend. Also sie auf der Bühne zu sehen, diese Übereinstimmung, so die Leute waren alle so in meinem Alter, zwischen Publikum und Star, die ist natürlich absolut, da geht es auch gar nicht darum, was auf der Bühne passiert. Man ist eins, man ist aufgewachsen mit diesen Liedern und ich habe sie da erlebt und das werde ich niemals vergessen. Das war einfach toll, eine Audienz bei der Queen quasi.
Wie wurdest du denn musikalisch sozialisiert? Habt ihr zu Hause Musik gehört? Haben deine Eltern Platten aufgelegt?
Meine Eltern haben ganz gerne Klassik gehört, aber jetzt nicht unbedingt Soul. Also das war wirklich nicht ihre Musik, sondern das war tatsächlich eine Platte von Aretha Franklin, die eine Freundin hatte, beziehungsweise der Bruder der Freundin. Das heißt also, sie hat dann also eine Stunde geschwänzt in der Schule, ich auch. Sie hat dann diese Platte genommen, der Bruder hatte sie niemals verborgt. Ich habe sie nach Hause gebracht, habe mir die umgeschnitten, so auf Tonbänder damals, gab es so Tonbänder, und habe ihm diese Songs immer gehört. Das war also sozusagen das erste große Erlebnis einer Langspielplatte von Aretha und seither lebe ich mit schwarzer Musik. Haben natürlich viele andere, wir haben ja schon ein paar gespielt, viele andere Helden und Heldinnen entdeckt dieser Musik. Und, aber trotzdem wird sie immer für mich so das Tor sein gewissermaßen. Mhm. Sie hat mich geöffnet, hat mir gezeigt, was das für eine fantastische Musik ist.
Es gibt eine Geschichte, weil ich mir jetzt gerade überlegt habe, wie war das wohl zu Hause, wenn du als deiner Junge, das noch ein Bruder, genau, Uwe, haben wir ja schon kennengelernt, welche Stimmung gab es da? In der Winzstraße bis zum 9. Lebensjahr, dann sind deine Eltern in den Plattenbau gezogen nach Friedrichshain, weil das einfach viel komfortabler war, ne? Hier wird's, wo man sagt, so, hä, echt? Es gab ein Geheimnis, zu dem du Stellung genommen hast in deinem Buch über die Winzstraße. Und ich habe so gedacht, das ist ja, wahrscheinlich hat man auch gar keine Wahl, ob man das dann auch öffentlich macht, als jemand, dem das passiert ist, du, nämlich als Knut, denn du hast angefangen zu recherchieren über diese Straße, über ihre Bewohner und bist auf diesem Wege auf etwas ganz Besonderes gestoßen, auf ein Familiengeheimnis.
Ja, das steht ja auch im Buch. Also mein Vater hatte quasi ein Doppelleben geführt. Er hatte noch eine Geliebte, und zwar über viele Jahre, nicht so eine Affäre. Und es gab auch einen Sohn aus dieser Affäre, den ich dann auch kennengelernt habe. Ich habe damit natürlich niemals gerechnet. Also ich schreibe da so ein Buch über eine Straße und plötzlich erzählt mir eben jemand über drei Ecken, na, du weißt doch, aber da gibt's doch noch diese Geliebte und da gab's doch diese Frau und dann den Jungen. Und ich war völlig sprachlos, habe ihn inzwischen auch kennengelernt.
Wo hast du da gesessen? Also hast du in einem Wohnzimmer gesessen, jemandem gegenüber und hast das dann gehört?
Es gab einen Anruf. Ich hatte ein Porträt geschrieben über eine Fernsehansagerin und deren Freundin wieder kannte wiederum diese andere Freundin und die sagt, ach, du hast mit dem Knut Elzermann gesprochen, na, der ist doch aber der Halbbruder von dem so und das weiß, und die rief ich dann nochmal an und erzählte mir das so als ganz lustige Geschichte, die dachte, das wüsste ich alles. Und ich war völlig erschüttert, das Gerücht gab es durchaus, weil meine Mutter hatte so eine Ahnung, aber sie wusste es so genau nicht. Und was mich eben erschüttert hatte, mein Vater lebt nicht mehr, weil du sagst, es öffentlich machen, ich hätte es sicherlich nicht öffentlich gemacht, wenn er lebte. Die Frau und auch mein Halbbruder haben das auch also abgesegnet, du kannst das schreiben, ist völlig okay, so war es ja nun mal. Ich habe ja keinen Grund, das zu verbergen. Aber ich war schon auch enttäuscht und erschüttert, weil es auch ein anderes Leben war. Das war eben eine Frau vom Fernsehen, die war Filmproduzentin. Es war ein sehr freies, künstlerisches Leben. Und er hat da die Partys besucht. Er war da sehr beliebt, ganz offensichtlich. Und ich hätte diesen Vater ganz gern kennengelernt. Und nicht nur den noch ziemlich gestrengen Polizeioffizier, der zu Hause war. Mhm. Und dann wurden wir sehr strikt erzogen. Also das ist ein Doppelleben, was mich erschüttert hat. Was ich auch schade finde, weil ich habe jetzt auch mit seinem Sohn, mit meinem Halbbruder, uns verbindet leider nichts. Mhm. Er hat sich um den auch gar nicht gekümmert. Also er hat kein Bild vom Vater. Wir haben uns zwei, drei Mal getroffen. Das waren schöne Begegnungen. Aber ich hätte gerne noch einen dritten Bruder. Ich bin wirklich ein Familienmensch. Ich mag das Konzept Familie. Komisch, aber es gibt es eben. Und das ist für mich wichtig. Also insofern hätte ich gerne noch einen dritten Bruder. Warum nicht? Aber das ergibt sich einfach jetzt nicht mehr. Da fehlt Geschichte. Da fehlt das Gemeinsame, was Familie auch ausmacht. Nicht? Gemeinsam erlebtes Leben oder erzähltes Leben.
Marie-Louise Marjan war ja jetzt gerade in der Hörbar vor zwei, drei Wochen. Und die hat ja tatsächlich sehr spät erst über eine ARD-Reportage, also irgendwie so eine ähnliche, ja stimmt, ist sie auf so einen Halbbruder gestoßen und auf eine Riesenfamilie, die dann noch dran hängt. Und für sie ist das offenbar eine Geschichte, die sie gut nachholen kann. Also ich glaube, es würde mir ähnlich gehen wie dir, dass man das Gefühl hat, man hat die wichtigsten Jahre irgendwie nicht miteinander verbracht und jetzt steht man sich so gegenüber und würde vielleicht so konstruiert nach Gemeinsamkeiten suchen oder so.
Er sieht übrigens auch genauso aus wie mein Vater. Also ich und mein Bruder, wir gar nicht so, also mein Vollbruder, wenn man sagen will. Er sieht meinem Vater total ähnlich, aber es geht auch von ihm aus. Also auch er hat, glaube ich, kein Interesse daran und das muss man auch respektieren natürlich. Er ist mal zu einer Lesung gekommen aus dem Buch, habe mich auch sehr gefreut, dass er da war, aber dann ist das eben abgerissen. Das ist verständlich, wenn auch schade.
So, die dritte halbe Stunde der Hörbar ist rum. Und hier sind jetzt 428 E-Mails schon eingelaufen mit der Fragestellung, wieso sprichst du mit Knut und warum sprecht ihr nicht übers Kino? Und du hast ja vorhin gesagt, als das Mikro aus war, oh, eigentlich bist du ganz froh mal.
Ja, wir reden über andere Dinge auch mal.
Na, mal sehen, ob wir da nicht einen Kompromiss hinkriegen. Ist doch ein super Cliffhanger. Lotte Lenya hast du mitgebracht, wie man sich bettet. Sag noch was dazu, bitte.
Ja, also erstmal ist Lotte Lenya eine der ganz großen Brecht-Interpretinnen. Also mit dieser wunderbaren, sehr scharfen, sehr genauen Stimme, mit dieser Ironie auch. Und gerade hier aus Mahagoni, das ist ja ein sehr ironisches, fast bösartiges Lied. Und ich habe es gewählt, weil ich eben Lotte Lenya sehr verehre, aber eben auch Brecht. Und Brecht gehört eben auch zu den ganz wichtigen Autoren. Das hat sich auch nicht geändert, wenn man heute mal sagt, die Stücke sind alle überholt. Ich finde so ein Stück wie Der gute Mensch von Sechuan oder Die heilige Johanna, die haben uns gerade heute extrem viel zu sagen. Und als Lyriker bewundere ich ihn. Und er hat auch mein Weltbild mitgeprägt. Und ich lese ihn auch jetzt wieder anders. Das ist ja auch verrückt. Wenn du älter wirst, dann begreifst du vieles besser. Also in seinem berühmten Gedicht an die Nachgeborenen, wenn er sagt, wir wollten selbst freundlich sein oder wir wollten eine freundliche Welt schaffen, konnten selbst aber nicht freundlich sein, gedenkt unserer mit Nachsicht. Das ist das, was ich vorhin über meine Eltern versucht habe zu sagen. Nicht, dass es dafür auch Gründe gab. Das heißt nicht, dass man alles verzeihen muss oder deinen Teppich gar kehren muss, aber vielleicht kann man die Dinge anders einordnen und anders verstehen. Das Gedicht kenne ich schon immer, habe ich nie so verstanden, habe nie begriffen, wie nah es mir eigentlich auch ist und in unserer Generation, der Generation meiner Eltern. Also so einen großen Lyriker wie Brecht kann man immer wieder neu entdecken.
Meine Herren, meine Mutter prägte.
Radio Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Knut Elstermann und ich spiele Bo Sarahs mit She's on Fire. Ich gucke gerade, was für eine Hose du anhast. Was hätte ja auch sein können, dass du dir überlegst, was ich denn wohl für eine Hose trage, damit du die eine ähnliche anziehst.
Ach so, du spielst auf Woody Allen an. Ich habe langweilige Jeans heute an.
Ja, ich auch.
Ja, das war meine tolle Begegnung mit ihm. Also in London ein Interview und ich habe mir am Morgen irgendwie so überlegt, du hast da eine Woody Allen Hose an. Das war so eine, du weißt schon, so breiter Kork.
Kork. Kort.
Kort, genau, Kork. Das sieht aber aus wie Korken, genau. Kort und so beige, irgendwie gelblich eigentlich. Okay, was so New Yorker Intellektuelle in den 70ern trugen. Ich hatte so eine Hose eben, okay. Und dann bin ich da hingegangen und saß vor mir und hatte genau die gleiche an. Ich dachte, stimmt, du hast eine Woody Allen Hose an. Ich habe aber nichts gesagt dazu, zu dem Thema Hose. Wir haben uns sonst aber sehr nett unterhalten. War eine schöne Begegnung. Sowas, das gehört zu den schönen Seiten unseres Berufslebens, ne? Dass man so plötzlich so einen Menschen auch mal ins Gesicht schauen kann und mit dem redet. Das war sehr locker übrigens. Also es ist ein ganz lockerer, toller Typ gewesen.
Ja, was ja Leute, die mit dem Genre nicht so viel zu tun haben, was ich auch nur am Rande mitbekomme, dass diese Filminterviews, die sind ja das ist ja wirklich wie in so einer Legehennenbatterie. Ja. Ne? Also da kann man ja, du kannst ja jetzt mal ganz desillusionierend kurz erzählen, wie das abläuft. Wenn ein neuer Film rauskommt, dann gibt es vorher so Material und wie wird das erstellt?
Also du hast auf der einen Seite die Radiointerviews, das sind immer Gruppeninterviews. Also fast immer sitzen da 10 Kollegen am Tisch und machen das Interview mit dem Star. Das ist die Vereinbarung, dass man dann eben auch die Fragen des anderen nehmen kann. Also es sind fast nie Exklusivinterviews. Beim Fernsehen ist es anders, aber da hast du manchmal nur 4 Minuten, nicht? Und da steht jemand dahinter und zählt so runter. Und ich kann mich gut erinnern, Bruce Willis, auch ein super Interview, also hat unheimlich Spaß gemacht. Der ist echt nett irgendwie auch, der war gut drauf den Tag und fragte mich dann irgendwie auch was und bla. Und dann, wenn du da antwortest, ist eine Minute schon mal weg.
Also ja, kannst du
bitte like the movie, dann sagst du yes, yes, und dann, aber bitte weiter, weil es geht hier nicht um mich. Das ist wirklich hart. Ich mache es im Prinzip auch nicht mehr so oft, weil das machen andere Kollegen und die liefern dann auch die Interviews und machen das gut. Wenn ich als Moderator jemand haben möchte, frage ich es an. Manchmal klappt es dann auch, dass dann eben auch ein Star auch mal zu uns ins Studio kommt. Liam Neeson zum Beispiel, das war natürlich auch super vor kurzem. Aber in der Regel kriegt man so eine Stars natürlich nicht ins kleine Radiostudio, logischerweise. Aber ich hatte eben gerade so nach der Wende auch den Druck natürlich, die alle mal kennenzulernen. Und da habe ich sowas auch sehr viel gemacht. Bin ich viel rumgeflogen und habe da so 4 Minuten Interviews gemacht.
Nein, das ist jetzt auch, muss man jetzt ja auch nicht kleinreden. In dieser Szene kennt man dich und du hast einen gewissen Einfluss, auch wenn du jemand bist, der schon um Neutralität bemüht ist in vielerlei Hinsicht, auch wenn es dir manchmal merkt, man Spaß macht, gerade bei Sachen, die dir gefallen, wenn du dann losgaloppierst und empfiehlst
ich
und erklärst,
lieber,
der natürlich, wer nicht.
Ne?
Das ist ist ja auch in Gesprächen, ich weiß, dass du das auch hin und wieder schon gefragt wurdest, wie das ist, wenn du jetzt Regisseur oder Schauspieler einlädst in die Sendung und dich der Film, das Produkt an sich gar nicht so überzeugt hat. Nun ist es wahrscheinlich so, dass du den Film vorher siehst, in einer Pressevorführung.
Ja,
ne? Das erklärt auch, wie jemand wie du es schafft, im Jahr ungefähr 320 Filme zu sehen. Diese Pressevorführungen, die finden oft vormittags statt und dann guckst du dir, weiß ich nicht, am selben Tag dann noch einen Film an?
Ja, also können schon 3-4 Filme sein am Tag.
Und machst du dir da Notizen, dass du es nicht durcheinander kriegst?
Eher selten, weil ich ja jetzt auch nicht lange Kritiken schreibe. Wenn ich das mache für die Berliner Zeitung, dann ja. Ansonsten sind seit Donnerstag die Kurzkritiken und sollen dann auch locker und möglichst nicht irgendwie wie geschrieben klingen. Am Samstag dann bei den Gesprächen, da muss man sich auch durchaus einen inneren Fahrplan machen. Also ich schreibe mir jetzt nicht die Fragen unbedingt auf, aber es ist schon ein innerer Fahrplan irgendwie da. Und da lade ich mir natürlich die Leute ein, deren Filme ich mag in der Regel. Du kannst auch Ausnahmen machen mit sehr starken Persönlichkeiten. Also Tom Tykwer zum Beispiel oder Pepe Dankwart, kann ich mich erinnern, den Film Joschka Fischer. Den mochte ich einfach wirklich nicht und das habe ich ihm vorher gesagt. Und dann wird das vielleicht auch ein interessantes Streitgespräch. Aber ich finde, mit einem Debütanten, der seinen ersten Film rausbringt, geht das einfach nicht. Warum soll man den dann in die Enge treiben und der wird da auch gar nichts mehr sagen können? Man wird ihn entmutigen. Also da versuche ich schon, Filme auch zu finden, die ich mag. Das heißt ja nicht, dass man nicht auch eine kritische Frage stellen kann oder einen Einwand machen kann.
Auch.
Aber grundsätzlich, weißt du, es laufen so wahnsinnig viele Filme an. Wir haben das ja gesagt, wir haben auch die Auswahl. Wir können den Leuten sagen, wo sie hingehen sollen.
Wie viele laufen? 15? Sind das 15
pro
Woche?
Ja, kann passieren. Ist verschieden, aber zurzeit ist es wieder sehr, sehr viel. Ist auch zu viel.
So, und jetzt, jetzt wird man ja sagen, Mensch, das ist doch super. Das spricht doch für eine blühende Kulturlandschaft und für eine Kreativwirtschaft. Und besser kann es doch gar nicht sein. Ihr würdet doch nölen, wenn es weniger wäre.
Das ist ein wichtiger Einwand. Und natürlich ist es auch gut, dass wir auch gerade in Berlin zum Beispiel so eine schöne Kinolandschaft haben. Dass wir viele kleine Kinos haben, die auch selbst Filme dann verleihen. Also sich selbst einfach Filme an Land ziehen und zeigen. zeigen, die gar nicht im großen Verleih sind. Aber es kommt zu viel ins Kino, was einfach im Fernsehen besser aufgehoben wäre. Nicht? Du musst ja in Deutschland, wenn du einen Film produzierst, eben eine Verleihgarantie haben. Du musst einen Verleih schon haben, wenn du das machst. Das heißt, der Film muss sogar ins Kino kommen. Der wäre
wenn er gefördert wird.
Wenn er gefördert wird. Deshalb wäre er manchmal im Fernsehen auch gut aufgehoben. Auch bestimmte Dokumentarfilme, die ich sehr, sehr mag, denke ich mir, wäre im Fernsehen okay gewesen, aber sie müssen ins Kino und machen sich dann gegenseitig Konkurrenz und nicht, löschen sich irgendwie auch aus. Also grundsätzlich haben wir einfach zu viele Kinostarts. Das ist, glaube ich, auch die Meinung aller Kollegen. Da muss man drüber nachdenken, auch ob diese Verleihgarantie wirklich das absolute Muss ist bei einer Produktion eines Films. Ich denke eben nicht. Aber da wird sich auch vieles verändern. Es verschiebt sich ja jetzt schon.
Finde ich auch. Also ich finde es auch interessant, wie so kleine Eruptionen, wie so kleine Erfolge, ob sie nun aus Europa kommen oder meistens kommen sie ja aus Amerika, so ein ganzes System dann so ins Wackeln bringen und sagen, nee, aber jetzt wollen wir so und jetzt wollen wir es ein bisschen rough und jetzt wollen wir unbedingt, dann sind alle so heiß auf Fernsehserien wieder.
Ne, das ja, ist ja Beispiel, auch so klar,
durch diese House of Cards und Netflix und ganz, ja. diese ganze Geschichte. Und es ist so interessant, dass man sagt, aber was eine Fernsehserie ist, wissen wir doch eigentlich jetzt auch schon immer. Und es gab ja auch in den vergangenen 10 und 20 Jahren erfolgreiche Serien, dass das alles auch immer so einem wahnsinnigen Trend unterworfen ist. Und dass sie alle wie so eine riesengroße Gruppe, da könnte man so einen Zeichentrickfilm machen, nach links und nach rechts rennen, statt da so eine gewisse Kontinuität reinzubringen, die sicherlich auch fürs Kino ganz förderlich wäre.
Das ist alles letztlich viel chaotischer, als wir auch denken. Auch in Hollywood ist es so. Da gibt es keine Rezepte, was funktioniert. Da wird unheimlich viel Geld auch mal versenkt beim Blockbuster, von dem man erhofft, dass es funktioniert.
Das gehört dazu,
nicht,
oder?
Wir denken, alles ist ein System, das absolut perfekt ist. Das ist es nicht. Es ist letztlich ja doch auch Kunstproduktion. Bei allem Kommerz, der wichtig ist, und wir reden hier über Millionen, auch bei uns in Deutschland, es ist Kunst, es ist Kreativität und das kann man auch nicht hundertprozentig berechnen. Das ist auch eine Frage der Inspiration.
Ist ja auch beruhigend, weil letztendlich sind ja auch die kleinen Filme, die dann plötzlich zu erfolgen werden.
Genau.
Sind ja auch ein Beispiel dafür, was ja gut ist. So.
Was willst du noch
hören? Ist doch schön, dass wir...
Ja, natürlich.
Bin ich erleichtert, dass wir ein bisschen über das Kino gesprochen haben.
Ja, soll das
eigentlich
so
wollte ich hier deine Laudatio noch vorlesen.
Von Christiane Paul, war so rührend.
Nee, von Andreas Dresen.
Ach so, dieser kleine Text von Dresen, ja. Nee, mach's lieber nicht.
Doch, bitte, ja. Pass auf, du guckst weg. Und danach spielen wir sofort, aber du wirst es ja bestimmt anmoderieren, Jennifer Hudson. Ist das dieser Song in I'm Telling You I'm Not Going, wo sie dann... Okay.
Ein unglaubliches Lied aus Dreamgirls, extra noch ein Filmsong, dachte ich mir, für dich. Also da singt sie ja alles an die Wand. Sie ist ja so eine Gewinnerin von American Idol. In Amerika hat man ja solche Stimmen. Eine unglaubliche, tolle, junge Sängerin. Einen tragischen Schicksal gab es ja mehrere Mordfälle in ihrer Familie. Und das Album zum Beispiel, das ist ganz schwach. Das ist so ein langweiliges R&B-Album. Aber dieser Song aus Dreamgirls, der haut mich
wirklich total. Der ist ja auch ganz alt. Das ist ja auch ein Cover.
Ist ein alter, aber es ist so großartig, wie sie singt. Und da sieht man eben, dass da immer wieder junge Leute nachwachsen, die so singen können. Und es gibt ja mal so das Gerücht, schon lange mal einen Film zu machen über Aretha. Also ich kann mir das nicht vorstellen, übrigens zu ihren Lebzeiten. Weil sie ist auch eine Frau, die gerne was verschweigt und bei Interviews sich nicht unbedingt öffnet. Also da gibt es viele Dinge, die man nicht weiß. Aber wenn, dann wäre Jennifer Hudson, und sie wurde da auch schon nachgefragt, die ideale Besetzung, weil die kann spielen, hat einen Oscar dafür bekommen und sie kann eben grandios singen. Insofern wäre sie die richtige Frau dafür.
So, und bevor wir dieses Lied hören, gibt es jetzt wirklich noch die Laudatio oder eine Erklärung dafür, warum Knut, wir alle wissen es, aber es muss ja auch eine offizielle Erklärung geben, warum Knut den First Steps Ehrenpreis bekommen. Das ist noch gar nicht so lange her. Ursprünglich wurde er mal von Bernd Eichinger und Nico Hoffmann ins Leben gerufen, um den Filmnachwuchs effizient zu fördern. Du hast ihn sozusagen für dein Lebenswerk bekommen, ist das so?
Na, ich dachte mir auch vielleicht etwas früh, aber andererseits, wer weiß, ob nochmal was kommt. Also nimm mit, was so
nimm
da
mit.
Ist. Ne?
Du, wir haben mal irgendwann einen Podcast Award gewonnen und seitdem auch nie wieder
Hallo.
Was. Ja. Mhm. So, also der Regisseur Andreas Dresen sagt über dich. Und du kannst danach nichts mehr sagen, wir spielen danach sofort den Song.
Besser ist.
Im Allgemeinen äußern sich Kritiker über Regisseure und nicht umgekehrt. Aber Knut Elstermann nur als einen der besten, fundiertesten Filmjournalisten zu betrachten, wäre zu kurz gegriffen. Denn er ist gleichzeitig für mich und die meisten meiner Kollegen freundschaftlich liebevoller Beobachter und Begleiter. Und das über Jahre hinweg. Seine besondere Liebe gehörte dabei immer schon dem Nachwuchs. Seit Ende des Studiums, Anfang der 90er, ist er stets an meiner Seite gewesen. Respekt und Liebe waren dabei Grundsatz seiner kritischen Analyse. Er führt fundierte analytische Gespräche, präsentiert die Filme und betrachtet unsere Arbeit mit kritischem, aber immer liebevollem Blick, nie geringschätzig. Es ist so verführerisch für einen Kritiker, mit einer brillant witzigen Formulierung die Arbeit von Jahren wirkungsvoll zu verreißen. und damit selbst zu erstrahlen. Knut Elstermann hingegen ist einer jener selten gewordenen Menschen, die sich nicht eitel vor eine Sache stellen, sondern sie fördern, indem sie kritisch hinterfragen. Dieser menschlich wohlwollende Diskurs ist so selten geworden und gerade deswegen so nötig. Dafür hat er jeden Preis verdient. Wirklich jeden.
And I am telling you, I'm not going.
Mann.
Das nutzt sich auch nicht ab. Weißt du, wenn jemand mit so viel Ehrlichkeit, mit so viel Kraft und Gefühl singt, das kann ich zweimal am Tag hören und mir läuft jedes Mal ein Schauer über den Rücken. Das ist unglaublich, was sie da macht.
Wie man mit dieser Selbstsicherheit überhaupt sagen kann, pass mal auf. Du glaubst nicht, dass ich gehe. Natürlich wirst du mich lieben. Vielleicht muss man es so mal probieren.
Ja, vielleicht. Tolle Frau, Jennifer Hudson. Ja.
So, uns rennt die Zeit davon, mein Lieber.
Es war ein schönes Plaudern. Moment, wir hätten das die ganze Zeit übertragen müssen, auch wenn Musik so lief, was wir noch so geplaudert haben.
Das sind dann so diese, was man dann, wenn wir eine DVD davon brennen, ja, kommt das unter Extras,
ja,
oder?
Ja. Die Bonus, die Bonus-Show.
Wir müssen auf jeden Fall noch zwei Sachen, möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Und ein bisschen Zeit haben wir auch noch, Mini. Also, wer sich für dein Werk, deine Arbeiten interessiert, kann sich auf jeden Fall mal deine Bücher kaufen. Gerdas Schweigen, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Eine authentische Geschichte, biografische Geschichte über eine Freundin deiner Großmutter. Gerdas Schweigen wurde auch 2008 dokumentarisch verfilmt. Dann gibt es eben dein Buch über die Winzstraße. Dann gibt es dein Buch über das Graue Kloster.
Und über die Filmkinder der DEFA.
Und über die Filmkinder. Ja. So, jetzt im Moment bist du gerade dabei, für den RBB eine Doku zu drehen. Mhm. Es geht um die DEFA. Und du bist sicherlich sehr erfahren darin, weil du schon mal 90 Jahre Film- und Fernsehproduktion in Babelsberg, da hast du auch mal eine Dokumentation gedreht. Und man muss dann wahrscheinlich unwahrscheinlich viel Material so zusammenführen, zusammensuchen.
Also ich habe eine ganze Reihe von so Dokumentationen gemacht, auch für Arte, zum Beispiel über Kino in Israel. Das war auch so eine echte Entdeckung für mich. Und diesmal ist die Idee, DEFA wird 70 oder wäre 70 geworden im nächsten Jahr, dass wir jetzt nicht nochmal erzählen, Gründung und alles so, was man irgendwie auch schon ein paar Mal erzählt hat, sondern wir gehen an die Drehorte. Wir schauen mal in Berlin, wo hat die DEFA eigentlich gedreht und was erzählen uns die Orte eben über die Filme und umgekehrt, was ist da so an Zeitgeist enthalten in den Filmen, in diesen abgelagerten Schichten gewissermaßen. Ja. Also das ist so ganz spannend am Alexanderplatz, was ist da gedreht worden zum Beispiel oder Fischerinsel oder sowas, ne?
Dann, was passiert mit den wenigen, aber immer noch handgemalten Kinoplakaten, frage ich mich immer, wenn ich an einem vorbeifahre. Ne? Es ist ja kein Kinoplakat, wie nennt man es denn? Es sind diese über den Lichtspielhäusern, alten. Ja.
International, Delphi nicht. Es gibt tatsächlich sowas noch und ich finde das auch wunderbar, nicht? Also, dass die Motive dann künstlerisch auch nochmal verdichtet werden. Es ist auch eine schöpferische Arbeit, die die Leute
ist
machen.
Ist es?
Wir hatten zur Berlinale schon mal welche da, also so eine Maler und ich habe da auch eine große Bewunderung für.
Was passiert damit?
Die werden dann irgendwie zerschnitten. Die sind weg dann oder übermalt auch manchmal.
Wie, echt?
Du kannst sie doch nicht alle aufheben, diese Riesendinger.
Nee, eben, deswegen frage ich, gibt es dafür so ein Second-Hand-Markt? Nee, so Leute, die das, es gibt ja Meryl Streep-Fans, die sich dann so ein überlebensgroßes Ding auch
so
in ihr Schlafzimmer
hängen.
Das
passt in kein Schlafzimmer, glaube ich. Das ist eine Geschichte.
Aha, okay, gut.
Denke ich mir.
Und dann habe ich noch die letzte Frage. Kennst du den Namen von diesem Plakat?
Nein, leider nicht, aber lässt sich rausgehen. Du, wir haben es alle in den Akten. Der war bei uns.
Berlinale, bevor wir jetzt wirklich aussteigen aus dieser Sendung, gibt es da irgendwas, was ich Schlaues fragen sollte, jetzt im Vorfeld?
Warum tust du dir das immer wieder an? Weil wenn das anfängt, bekomme ich immer totale Panik. Weißt du, wie es bei dir ist? Du lädst den Gast ein, hast vielleicht doch irgendwie Angst davor. Mm-mm. Also dann gibst du den nicht. Also ich denke, wenn die Berlinale anfängt, du bist da wohl bescheuert. Jeden Tag 2 Stunden Sendung und dann noch die Filmsendung. Aber wenn es dann so läuft, das wolltest du doch fragen, dann ist es... Prinzip okay. Also dann ist man irgendwas so drin, dann stört es einen nicht mehr. Aber ich bin so ein Mensch, der sich gerne sehr viel auflädt und dann
80
auch in
Interviews in diesen 10 Tagen. Hm. Das ist ja, also dass du da, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit sowas wie der Hörbar oder mit anderen Sendungen. Also natürlich ist es auch, du bist wie ein Fisch im Wasser, es ist dein Metier, du kennst dich damit besonders gut aus. Aber es ist ein Ausnahmezustand.
Ist Ausnahmezustand.
Und ich habe mich wirklich gefragt, wenn du Urlaub machst, kannst du aufs Kino verzichten?
Ich kann nicht aufs Kino verzichten, auch nicht auf Musik und auf Lesen, aber ich finde, das ist ja das Privileg unseres Berufs. Es gibt natürlich keinen Unterschied. Also man hat keine Arbeitszeit. Und ich lese jetzt vielleicht ein Buch und in 2 Jahren wird das verfilmt, dann habe ich das Buch schon mal gelesen. Als Beispiel jetzt. Weißt du, wo willst du das trennen? Oder ich gucke mir einen Film aus Interesse an, einfach nur, der vielleicht in Amerika oder in Italien schon läuft. Dann kommt er ins Kino irgendwann.
Ich stelle mir jetzt vor, dass du
ist alles eins.
Dass du tatsächlich mal 4 Wochen in in irgendeinem, keine Ahnung, Reservat bist, wo es nur wilde Tiere gibt oder sonst irgendwas. Also wirklich eine Extremsituation. Und es soll auch gar nicht lustig klingen, sondern ich frage mich, wenn jemand seit so vielen Jahren und Jahrzehnten, muss man ja auch schon sagen, wenn Kino so ein wichtiger Lebensbestandteil ist, ob es da nicht ganz ernst gemeint sowas gibt wie Entzugserscheinungen, wenn man das mal eine Woche oder zwei Wochen nicht hatte. Weil was du sagst mit genau. Musik, die Vorstellung, dass ich jetzt länger keine Musik hören könnte, würde mich, ich glaube, es würde mich wirklich krank machen.
Also Urlaub im Naturpark ist für mich völlig ausgeschlossen. Tatsächlich, also ich würde sowas nicht machen. Es gibt ja Leute, die zelten dann und warten auf die Grizzlybären. Ganz, ganz toll. Oder wandern oder steigen auf Berge. Natur ja in Maßen. Nicht? Also so als Beiwerk ganz wunderbar und ich liebe das Meer und auch die Berge, aber es muss schon auch wie eine größere Stadt in der Nähe sein mit einem Buchladen und einem Kino.
Okay, so letzter Song hätte ich fast gesagt, das war kein Song.
Aber ja, jetzt kommt es nochmal richtig dicker.
Eine Kantate, Johann Sebastian Bach. Du wolltest dem Feinde nicht geben die Seelen deiner Turteltauben.
Das ist ein Stück aus einem ganz frühen Werk von ihm, also Gott ist mein König, und um 1708, er war ganz jung, das ist die Ratswahlkantate von Mühlhausen. Also da wurde eben ein neuer Rat gewählt und dafür hat er das geschrieben. Und Bach begleitet mich auch über mein ganzes Leben. Es ist der Komponist meines Lebens. Also ich liebe jedes Stück von ihm und es beeindruckt mich, es begleitet mich. Ich bin ja, was vielleicht schon etwas durchschimmerte, wirklich Atheist, also auch ich habe keine agnostische Hintertür offen, ich bin Atheist. Aber mir geht es so, wie auch Musikern das manchmal so geht. Ich glaube nicht an Gott, aber an Bach. Und wenn ich Bach höre, dann glaube ich vielleicht auch ein bisschen. Also das erfasst mich dann so sehr. Und gerade dieses Stück, es ist so unglaublich, es ist der junge, geniale Bach. Hört mal genau hin, wie jetzt das Orchester mit dem Chor, der übrigens hier nicht polyphon ist, das ist auch ungewöhnlich für Bach, wie die korrespondieren, wie dieses ergreifende Stück, das ist ja ein Psalm, der hier vertont wurde, wie innig das ist, wie das dieser geniale junge Mann gemacht hat. Es ist so traurig, wenn man sich vorstellt, wie viele Kantaten von ihm auch verschwunden sind, ja, wirklich weg sind. Ein unfassbarer Verlust. Aber ich bin einfach auch dankbar für die Musik von Bach, die mich eben auch von frühester Jugend an wahrscheinlich bis zum Ende begleitet. Könnte man bei meiner Beerdigung vielleicht spielen. Aber es ist noch ein bisschen hin. Aber ich habe einen Lebenswerkpreis, also deshalb muss ich auch darüber nachdenken. Das ist wirklich wunderschön.
Also ich bedanke mich erstmal bei dir für die letzten zwei Stunden. Ich glaube, dass du, warte mal, 55 bist du jetzt. Wahrscheinlich, weil alle in deiner Familie so alt werden, hast du jetzt noch 40 Jahre vor dir. Ich finde das ganz schön viel.
Kommt noch was.
Meine Herren. Danke, Knut.
Vielen lieben Dank dir, war schön bei dir.
Danke. Und ich danke auch Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Wenn Sie zu spät eingeschaltet haben, dann ja, können Sie das Ganze als Podcast nochmal nachhören, wie auch sehr, sehr viele andere Sendungen. Schönen Sonntag. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.